Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Das härteste Polizeigesetz seit 1945. Wer in der letzten Zeit im Netz unterwegs war, der weiß, das härteste Polizeigesetz seit 1945 wird im Sommer in Bayern in Kraft treten. Tweets und Posts warnen davor und erklären auch gleich, was da droht. Polizisten, die sich mit Handgranaten bewaffnen, eine Art Vorbeugehaft gegen Gefährder, Online-Überwachung.
Was dabei nicht erklärt wird, dieses Polizeigesetz ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Was das bedeutet, auch für die anderen Bundesländer, das klären wir in dieser Stunde.
Herzlich willkommen zu Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Heute mit Martin Böttcher.
Und mit Vera Linz. Was heißt das? Wie wird sich das auf unser Leben auswirken? Fragen, die wir jetzt mit unserem EU-Korrespondenten Thomas Otto klären wollen. Hallo.
Hi, hallo.
Was steht denn drin im bayerischen Polizeigesetz?
Ja, Sie haben schon so ein paar Punkte angesprochen, dass man sogenannte Gefährder in Haft nehmen kann. Das hat man sogar vergangenes Jahr in Bayern schon rechtlich eingeführt. Das führt man jetzt so ein bisschen weiter mit diesem neuen Polizeigesetz. Also man führt da diesen Begriff der drohenden Gefahr ein. Den hat ja das Bundesverfassungsgericht in seinem BKA-Urteil schon vor 2 Jahren formuliert. Drohende Gefahr im Gegensatz zu einer ganz konkreten, unmittelbar bevorstehenden Gefahr. Also sozusagen noch so eine Stufe drunter. Die Polizei darf dann, wenn so eine Situation so definiert wurde, Personen durchsuchen, Telefone abhören, Computer, Smartphones, Daten in der Cloud auslesen, speichern diese Daten, löschen oder verändern. Sie darf verdeckte Ermittler einsetzen, sie darf ihre Erkenntnisse an Nachrichtendienste weitergeben. Und dann kommt noch so eine ganze andere Liste an Punkten dazu, was man der Polizei noch erlauben möchte. Zum Beispiel, dass auch bei Demos, die friedlich sind, Videoüberwachung oder überhaupt gefilmt werden darf, dass dann auch automatisiert Gesichter erkannt werden dürfen und abgeglichen werden dürfen, dass sogenannte Bodycams, also direkt am Polizisten, am Körper angebrachte Kameras, auch in Wohnungen eingesetzt werden dürfen. Ich könnte die Liste jetzt noch ein ganzes Stück fortführen, dann kommen wir noch zum Einsatz von Handgranaten und Explosivstoffen. Also ein riesengroßes Paket und das Ganze im Rahmen dieses CSU-Programms Sicherheit durch Stärke, damit ist das überschrieben und ich glaube, das trifft es ganz gut so von dem Eindruck, den man da gewinnen kann.
Uns hier bei Breitband interessieren natürlich vor allem die digitalen Themen, also die, die das Netz betreffen und Überwachungssachen. Was ist denn die Kritik an diesem Gesetz letztendlich?
Ja, grundlegend ist die Kritik, dass die Polizei hier zu viel Kompetenzen erhält und der Rechtsstaat im Grunde genommen gefährdet sei. Es gibt ein Gutachten der Opposition im Bayerischen Landtag. Darin heißt es eben, dass es noch nie so umfassende Eingriffs- und Kontrollbefugnisse der Polizei oder überhaupt einer deutschen Behörde gab seit 1945. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Katharina Schulze, sagt, damit werden eben die Befugnisse der Polizei so massiv ausgeweitet, dass die Polizei schon mehr ein Nachrichtendienst wird. Und wir erinnern uns, es gibt ja dieses Gebot der Trennung von Nachrichtendiensten und Polizei. Da hat man ja mal schlechte Erfahrungen gemacht in Deutschland mit der Gestapo und wollte eigentlich daraus lernen und hat dann diese Trennung eingeführt in der BRD. Noch eine dritte Meinung dazu vom Landesdatenschutzbeauftragten Thomas Petri, der sagt, naja, diese zahlreichen neuen Befugnisse für die Datenverarbeitung, das ist eben sehr problematisch unter Freiheitsaspekten und man kann auch gar nicht absehen, welche Auswirkungen das überhaupt hat auf das gesellschaftliche Leben in Bayern.
Und was kann die bayerische Landesregierung dem jetzt oder dieser Kritik jetzt entgegensetzen?
Na, Innenminister Herrmann hat sich dazu im Fokus in einem Interview geäußert, hat erstmal sich beschwert, dass mit falschen Behauptungen da Stimmung gemacht werde. Es gehe gar nicht darum, die Freiheitsrechte einzuschränken. Zum Beispiel, wenn man sich den Einsatz verdeckter Ermittler anschaut, der werde ja nicht ausgeweitet, sondern sogar noch eingeschränkt. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Da gibt es eben den Richtervorbehalt, dass ein Richter das erst genehmigen muss, genauso wenn Post beschlagnahmt werden soll. Und Herrmann sagt, naja, noch nie hatten wir ein Polizeigesetz mit so umfassenden Datenschutzvorschriften und so umfassenden rechtsstaatlichen Garantien.
Weshalb will man denn in Bayern überhaupt ein neues Polizeigesetz einführen? Was sind da die Hintergründe?
Ich glaube, das sind vor allem 3 Gründe. Der jetzt gerade schon angesprochene Datenschutz, da gibt es eben diese EU-Richtlinie für den Datenschutz bei Polizei und Justiz. Das ist sowas wie die kleine Schwester oder der kleine Bruder der Datenschutzgrundverordnung, von der ja gerade jeder spricht. Dieses große Werk, was jetzt im Mai umgesetzt wird, wo es um die Reform des EU-Datenschutzes geht. In dieser kleinen Verordnung, die natürlich auch überall in der EU umgesetzt werden muss, da steht dann zum Beispiel drin, dass bestimmte besonders sensible Daten, also biometrische Daten oder Religionszugehörigkeit, dass solche eben von den Behörden auch besonders geschützt und besonders sensibel behandelt werden müssen, dass die Personen, über die Daten verarbeitet werden, auch Rechte haben, dass diese Daten gelöscht oder berichtigt werden und überhaupt, dass wir mehr Auskünfte bekommen zu den über uns gespeicherten Daten von den Behörden. Das ist so dieser eine Aspekt, wo dann eben die Landesregierung sagt, ja, wir verbessern doch den Datenschutz, was wollt ihr denn? Dann eben die Umsetzung dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils, wo man dann diesen Begriff der drohenden Gefahr einführt. Und ich glaube, ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist, dass im Oktober in Bayern ein neuer Landtag gewählt wird und sich natürlich jetzt eine CSU-geführte Regierung da auch profilieren kann.
Wir haben also eine Kombination aus mehr Schutz, mehr Datenschutz und gleichzeitig mehr Eingriffe in Freiheitsrechte. Der Eindruck drängt sich zumindest auf. Bedeutet das, dass dieses oder so ein ähnliches Gesetz jetzt überall in der EU oder zumindest in Deutschland auf uns zukommt?
Das ist durchaus vorstellbar. Die Innenministerkonferenz ist sich da einig. Die Polizeigesetze der Länder sollen angepasst, sollen harmonisiert werden. Auch einfach, damit man besser zusammenarbeiten kann. Diese EU-Richtlinie für den Datenschutz bei Polizei und Justiz, die muss natürlich umgesetzt werden in jedem Mitgliedsstaat der EU, in jedem Bundesland in Deutschland. Da will man jetzt so ein Musterpolizeigesetz ausarbeiten, was als ja im Grunde genommen als Vorlage gelten kann. Und daran können sich die Bundesländer dann eben orientieren, aber sie sind nicht gezwungen, das 1:1 zu übernehmen. Aber man sieht, dass da schon Bewegung drin ist. Also zum Beispiel in NRW hat die schwarz-gelbe Regierung dort ein neues Polizeigesetz in Arbeit, wo die Kompetenzen deutlich ausgeweitet werden. Und auch in Bremen arbeitet die rot-grüne Regierung dort an einem neuen Polizeigesetz, wo Kritiker auch jetzt schon sagen, da werden die Kompetenzen so weit ausgebaut, dass man wirklich Angst haben muss vor einem Grundrechtsabbau.
Was das neue Bayerische Polizeigesetz beinhaltet und was es mit der EU zu tun hat, das haben wir mit unserem Korrespondenten in Brüssel besprochen, Thomas Otto. Vielen Dank für das Gespräch.
Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur, jetzt mit Musik von En Attendant Anna. Wie der Name schon vermuten lässt, kommen die aus Frankreich. Wer Anna nun ist und warum die Band auf sie wartet, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass die Pariser Combo schönen Garage-Pop macht. Wir hören ihren Song Re.
Beginnen wir mal mit einer ganz großen Zahl. 2017 wurden pro Tag rund 1 Milliarde Euro für das Gesundheitswesen aufgewendet. Eine gewaltige Summe, und das betrifft nicht nur Deutschland.
Das betrifft nur Deutschland. Kein Wunder also, dass es auch die großen Tech-Firmen in den Gesundheitsbereich zieht. Eher ein Wunder, dass sie es so lange nicht gemacht haben. Apple baut Krankenhäuser, Amazon gründet eine Krankenkasse und Google durchleuchtet den Körper, um auch in uns drin die Datensammelei weiter zu betreiben.
Über diese Digitalisierung des Gesundheitsmarktes wollen wir jetzt mit unserem Kollegen Philipp Banse sprechen. Er beschäftigt sich schon länger mit diesem Thema. Hallo Philipp.
Hallo.
Was passiert da gerade an dieser Schnittstelle von Digitalisierung und Gesundheitswesen? Wer genau macht da gerade was? Wer mischt mit?
Na, ihr habt das ja eben schon ein bisschen skizziert. Das sind eigentlich alle großen Tech-Konzerne. Facebook, Amazon, Apple, Google, die mischen alle in diesen milliardenschweren Gesundheitsmarkt mit. Das fängt damit an, jetzt gesagt, Apple und Amazon, die bauen jetzt Krankenhäuser, vor allen Dingen für ihre Mitarbeiter. Amazon gründet auch für seine Angestellten eine eigene Krankenversicherung, eine Krankenkasse und verkauft auch Medikamente im eigenen Shop unter eigener Marke. Aber die Ambitionen all dieser Digitalfirmen, die geht natürlich weit über die bessere Versorgung ihrer Mitarbeiter hinaus. Es geht denen natürlich darum, Gesundheitsdaten erstens zu sammeln, dann zweitens automatisiert mit lernenden Maschinen zu analysieren und dann basierend auf diesen Analysen eben passende Informationen, Warnungen, aber auch Therapien und Produkte darauf basierend eben anzubieten.
Wenn wir uns jetzt mal die technische Seite anschauen, was ist da jetzt schon möglich?
Ja, fangen wir mal vorne an, also beim Sammeln. Ne? Sehr viele Projekte versuchen, möglichst früh und möglichst viele Informationen von Menschen zu sammeln, um eben frühzeitig auf gesundheitliche Probleme schon aufmerksam machen zu können. Die Apple Watch von Apple, die misst heute schon Puls und Herzschlag, soll aber bald eben auch Algorithmen an Bord kriegen, die eben diese Daten analysieren und etwa auf Herzrhythmusstörungen hinweisen können, zum Beispiel. Die Google-Tochter Verily hat eine lernende Maschine mit 1,8 Millionen Bildern gefüttert von Augenscans. Und wenn dieser Algorithmus jetzt neue Augenscans sieht, kann er viele Informationen daraus herauslesen, weil er die eben gelernt hat. Das Alter der Patienten zum Beispiel, das Geschlecht, den Blutdruck oder ob er oder sie eben auch raucht. Und aus diesen Informationen wiederum soll die Software dann zum Beispiel das Risiko einer Herzkrankheit ermitteln können. Der nächste Schritt nach dem Sammeln ist dann, all diese Informationen auch automatisch an einem Ort zusammenzuführen. In einer App beispielsweise, in einer Art elektronischen Gesundheitsakte. Da können dann CTs und Arztbriefe und Medikationspläne und Rezepte eben alles drin landen. Und ich kann je nach Bedarf freigeben, wer Zugriff bekommen soll. Und da sind vor allem Google und Apple dran. Das ist weniger ein technisches Problem, das umzusetzen, als vielmehr ein logistisch-politisches. Denn so eine Akte, die macht nur Sinn, wenn wirklich alle und wirklich alle alles automatisch in diese Akte einspeisen. Und das sind alleine in Deutschland 200.000 Ärzte, Krankenkassen, Apotheken, Versicherungen, die da mitspielen müssen, was sie eben bisher nicht tun. Und sehr viel Aufwand steckt vor allem Facebook und die Google-Töchter DeepMind und Verily in Algorithmen, die aus diesen gesammelten Informationen dann Schlüsse ziehen. Also um welche Art von Kopfschmerz handelt es sich bei diesem Patienten? Welche Therapie war da bisher erfolgreich? Muss ein Arzt aufgesucht werden oder muss der Patient ins Krankenhaus? Facebook zum Beispiel wollte Krankenhäuser in den USA darum bitten, anonymisierte Daten von Patienten rauszugeben, um diese Daten wiederum abzugleichen mit den Informationen, die diese Patienten bei Facebook gespeichert hatten. Und Facebook wollte dann zum Beispiel sagen können, diese Herzpatientin, die ihr da habt, die hat aber, wenn sie nach Hause kommt, kaum Freunde in ihrer Umgebung und deswegen sollte das Krankenhaus dafür sorgen, dass regelmäßig ein Arzt vorbeikommt, wenn die Frau eben entlassen wird. Nach dem Skandal jetzt um Cambridge Analytica ist das Projekt aber auf Eis gelegt worden.
Was treibt denn die großen Firmen an? Was ist die Motivation dahinter? Ist es nur Geld?
Nicht nur Geld. Also ich glaube, es gibt sicherlich, Geld spielt eine Rolle, aber diese eigenen Krankenhäuser und Versicherungen, die sollen natürlich in erster Linie Mitarbeiter anlocken. Diese großen Tech-Firmen, die brauchen die Besten der Besten und die sind rar. Und gerade in den USA ist natürlich eine gute Gesundheitsvorsorge ein echtes Argument. Aber im Zentrum steht natürlich Geld. Ganz klar, wenn Amazon jetzt rezeptfreie Medikamente unter eigener Marke herstellt und auch verkauft, dann hat das natürlich viel damit zu tun, dass die Marge dort viel, viel größer ist als mit Produkten anderer Hersteller. Und Gesundheit ist eben ein enormer Markt. Ihr habt es gesagt, in Deutschland irgendwas nördlich von 340, 350 Milliarden Euro jedes Jahr mit Gesundheit umgesetzt und die Tendenz steigt, Krise hin oder her, auch in der Finanzkrise wuchs der Markt immer um 1%. Also da ist einfach wahnsinnig viel Geld, an das die Tech-Konzerne auch ran wollen.
Das deutsche Gesundheitswesen, wir haben es jetzt festgestellt, ist groß und teuer, aber im internationalen Vergleich auch nicht so schlecht. Wie verträgt sich denn das Engagement mit der großen Tech-Riesen mit diesem Gesundheitswesen?
Na, einerseits natürlich ganz gut, weil in Deutschland in Sachen Digitalisierung bisher noch nicht so viel passiert ist und es gibt noch kein richtig etabliertes und eingespieltes System. Und jetzt kommt aber durch staatliche Vorgaben gerade so in diesen Monaten viel in Gang in Deutschland. Und die einheitliche Gesundheitsakte zum Beispiel, das ist so der heilige Gral, den hier alle irgendwie haben wollen. Und da hat vor allem gute Technik am Start Google, aber da gibt es natürlich datenschutzrechtliche Bedenken, die sehr groß sind. Zum anderen sind die Gesundheitssysteme und Standards weltweit doch sehr unterschiedlich und so, dass Technik zum Beispiel aus den USA nicht so einfach nach Deutschland zu übertragen sein dürfte. Aber eine große Hürde zum Beispiel wurde in Deutschland jetzt weggeräumt. Ne? Viele Dienste, die Daten sammeln, analysieren und wie beschrieben eben so Diagnosen daraus destillieren und Therapien und Vorwarnungen ableiten, die kommen als Apps daher. Und seit kurzem können solche Apps und solche Dienste auch von den Krankenkassen erstattet werden. Das heißt, demnächst können halt Ärzte wirklich Apps verschreiben wie ganz normale Medikamente und die könnten so dann auch wirklich mehr zum Alltag von Patienten werden.
Das Wort Datenschutz fiel ja hier schon gerade, aber darüber hinaus, wo kann das alles hinführen?
Ja, also sag mal, die kurzfristige Aussicht, die positive Aussicht ist sicher und die Versprechen, die damit einhergehen, Krankheiten können früher erkannt werden, nicht erst beim Arzt, wenn der Schmerz groß ist und die Krankheit eben schon weit fortgeschritten. Das könnte Leben retten, das könnte auch Krankenhausaufenthalte verringern, weil man die Krankheiten halt früher erkennt. Patienten könnten durch die Apps und weitere Informationen mündiger werden. Ja? Sie haben vollen Überblick über ihre Daten, können entscheiden, wer sie bekommt, erhalten schnell automatisierte Vordiagnosen und können auch Ärzten so einfach dann informierter gegenübertreten. Ja? Therapien könnten sich verbessern, weil Maschinen eben aus diesen Daten lernen von Millionen Patienten und eben rausfiltern können, was funktioniert und was nicht. Und in einem letzten Schritt dürften auch Medikamente entstehen, die individuell für ganz bestimmte Patienten erst angefertigt werden, eben passend und basierend auf deren Genen, auf deren spezieller Krankheit. Auf der anderen Seite entstehen natürlich gigantische Datenberge und keiner kann absehen, welche Informationen Maschinen mal aus diesen Bergen rauslesen werden. Ja? Und mehr Autonomie für Patienten, das bedeutet eben auch mehr Verantwortung, die die Patienten übernehmen müssen. Und das setzt wiederum viel Wissen voraus, was viele nicht haben werden. Ja, so könnte eine Mehrklassenmedizin entstehen. Mündige, informierte Patienten, die extrem profitieren, die den Unterschied kennen zwischen relativem und absolutem Risiko und eben auf der anderen Seite Leute, die anfällig sind für Manipulation, die sich riskanten, aber völlig unnötigen Operationen unterwerfen, weil ein Algorithmus ein Krankheitsrisiko entdeckt hat, das aber völlig falsch interpretiert wird und eigentlich zu ignorieren wäre.
Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitsmarktes und die damit verbundenen Pläne der großen Tech-Firmen und die damit verbundenen Risiken. Darüber sprachen wir mit Philipp Banse. Danke, Philipp.
Wir machen weiter mit Jorge Millar. Jorge Millar gibt sich geheimnisvoll im Netz. Kaum ein Hinweis darauf, woher der junge Mann mit den langen braunen Locken stammt. Seine Gitarrensongs klingen klar und natürlich wie gemacht für ein Konzert. Im Radio heben wir jetzt schon mal mit ihm ab. Spaceflight heißt sein Song.
Hand is running, I can feel space. So much passion, I forgot my name. The air looks so far away. I love you all ever could be. Cows and silence, metal friends. My dreams are bigger than yesterday. The stars are known so far away. I love you all ever can be. 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 I love you all ever can be.
engines running, I can feel the space. So much passion, I forgot my name. The air looks so far away. Cows in silence, mad friends. My dreams are bigger than someday. The stars are known so far away. I love you, whole life would be. I love you, whole life would be.
Medien und Meinungen.
Die Medien und Meinungen, die kommen heute von Azadeh Peshman. Hallo.
Hallo. Hallo. Die neue Bundesregierung ist ja noch nicht lange im Amt. Für eine Menge Diskussionsstoff sorgt sie aber jetzt schon, vor allem, wenn es um die Digitalisierung in Deutschland geht.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat diese Woche einen sensationellen Vorschlag gemacht und damit für Gesprächsstoff gesorgt. Azadeh, was hat es damit auf sich?
Ja, es geht um eine App, die von der Bundesnetzagentur kommt, eine Art Funklochmelder. Also jedes Mal, wenn man sich in einem Funkloch befindet, soll man diese sogenannten weißen Flecken melden. Wenn es diese App geben wird, dann sei das ein zusätzlicher Anreiz für Anbieter, den Netzausbau auszubauen. Das erhofft sich zumindest Andreas Scheuer von der CSU. Der Zustand des Netzes in Deutschland sei für eine Wirtschaftsnation untragbar.
Ja, nun fragt sich natürlich jeder, wie diese Daten übermittelt werden sollen, wenn man sich nun mal gerade im Funkloch befindet.
Ja, genau bei diesem Punkt haben sich viele bei Twitter lustig gemacht, weil das natürlich ziemlich widersprüchlich ist und weil es auch gar nichts Neues ist, dass es in Deutschland einige Funklöcher gibt. Sein Amtsvorgänger Alexander Dobrindt hatte ein ähnliches Vorhaben und versprochen, dass es im Jahr 2018 keine Funklöcher mehr geben sollte. Was bekanntermaßen ja nicht geklappt hat. Das Thema ist nicht neu, nicht mal die Idee der App ist neu. Im Landkreis Schweinfurt in Unterfranken wurden im vergangenen Jahr solche Funklochmelder getestet. Man kann sie anscheinend so programmieren, dass es doch funktioniert. Immerhin konnten Bürger damit Funklöcher melden. Die Daten wurden an das bayerische Wirtschaftsministerium weitergeleitet. Passiert ist aber nichts.
Also definitiv kein neues Thema auf der politischen Agenda.
Genau, dass die Funklöcher geschlossen werden müssen, darin sind sich immerhin alle einig, auch bei der Opposition. Tabea Rössner, netzpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, äußerte sich gegenüber der Welt so.
Das ist ein Trauerspiel für eine Industrienation. Wir werden abgehängt. Wir brauchen Investitionen in mehr Funkmasten, in mehr Infrastruktur, damit dann auch wirklich flächendeckend irgendwann mal die Leute telefonieren können und mobil ins Internet gehen können.
Ja, und um deutlich zu machen, wie verschlafen die Politik in dieser Hinsicht ist, der Direktor des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste sagte, das Verkehrsministerium verfüge bereits über ausreichend Datenmaterial zur Funkabdeckung in Deutschland. Auch das Prinzip der Bürgerfeedbacks existiere bereits. Mehr dazu dann im Interview bei unseren Kollegen von Computer und Kommunikation um 16:30 Uhr in unserem Schwesterprogramm DLF.
Anderes Thema, ähnlich skandalös. Nach dem Datenskandal bei Facebook folgt nämlich nun der nächste. Dieses Mal sind Nutzer der Dating-App Grindr betroffen. Welche Daten wurden denn dort weitergegeben?
Ja, ziemlich sensible Daten. Der HIV-Status, also ob jemand HIV-positiv ist oder nicht. Diese Angabe, genau wie die Angabe, wann der Nutzer sich hat testen lassen, sollte eigentlich nur für andere Nutzer sichtbar sein, wurde dann aber auch an Partnerfirmen weitergegeben.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich entschuldigt, als bekannt wurde, was mit den Nutzerdaten bei Facebook so passiert. Allerdings folgt bei ihm ja da auch meist nicht mehr so viel dann. Wie reagieren die Macher von Grindr?
Der Grindr-Technologiechef Scott Chen hat in einer Stellungnahme betont, dass das Unternehmen nie persönliche Nutzerdaten an Anzeigepartner verkauft hat und die Daten nur in verschlüsselter Form an zwei Firmen weitergegeben wurde, Localistics und Aptimize. Allerdings wurden auch Wohnort und Mailadresse weitergegeben, sodass dann in der Kombination all der Daten, die weitergegeben wurden, Rückschlüsse auf den HIV-Status des Nutzers möglich waren. Mein Eindruck ist aber, dass es in den Unternehmen gar kein Bewusstsein für die Problematik gibt. In einer Stellungnahme von Grindr hieß es, dass die Nutzer der App selbst entscheiden können, ob das HIV-Statusfeld ausgefüllt wird oder nicht. Und jeder könne selbst bestimmen, welche persönlichen Informationen er teile.
Ein anderes Unternehmen, das in dieser Woche in der Kritik stand, allerdings nicht von außen, sondern von den eigenen Mitarbeitern, war Google. Was steckt denn da dahinter?
Ja, über 3000 Mitarbeiter von Google haben sich mit einem Protestbrief öffentlich an den Unternehmenschef Sundar Pichai gewandt und gefordert, dass er sich nicht mehr an dem Militärprogramm Project Maven beteiligt. Konkret geht es darum, dass dabei Videoaufnahmen, die von Drohnen angefertigt werden, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch ausgewertet werden. Das Projekt gehört zu dem US-Verteidigungsministerium und genau deshalb befürchten Google-Mitarbeiter auch, dass das Militär dann die Technologie nutzen kann, um Bombenangriffe durchzuführen. Und in dem Brief heißt es, dass Google sich nicht am Kriegsgeschäft beteiligen sollte.
Wie hat denn die Chefetage von Google auf diesen offenen Brief reagiert?
Ja, Google bekräftigt, dass das Projekt nur für defensive Projekte gedacht ist. Aber die Frage stellt sich natürlich, wie das Unternehmen die Nutzung der Technologie überprüfen kann. Die interne Diskussion um dieses Projekt dauert aber offensichtlich schon länger an. Es gab bereits die Möglichkeit für Mitarbeiter, konkrete Fragen an das Management zu stellen zu diesem Projekt. Aber die Sorgen der Mitarbeiter sind offensichtlich geblieben. Deshalb der Schritt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
Die Medien und Meinungen mit Azadeh Peshman. Vielen Dank.
Und jetzt wieder Musik hier bei Breitband. Megan McDonald beschreibt sich selbst als Soundexperimentiererin und visuelle Poetin. Neben der Musik ist ihre zweite Leidenschaft der Film. Auf ihrer Webseite findet man einige Beispiele ihres Schaffens.
Und auf der Musikplattform Jamendo gibt es einen ihrer Songs zum Download und den hören wir jetzt, Little Town.
Girl, you're gonna get bounced. Girl, you're gonna get bounced. Girl, you're gonna
Breitbandbesprechung.
Das Fach Geschichte zählt für manch einen zu den Langweilerfächern, was nicht unbedingt am Fach selber liegen muss, sondern an der Vermittlung kann es auch liegen. Sich durch dicke Texte zu arbeiten, das ist nicht jedermanns Sache.
Ja, und das wirkt heute auch nicht mehr zeitgemäß, zumindest in seiner Ausschließlichkeit. Spielfilme wie Troja oder Der Untergang und viele, viele, viele andere machen es ja seit langem vor. Geschichte lässt sich auch anders vermitteln. Und Gleiches gilt übrigens auch für Computerspiele. Auch hier lassen sich historische oder aktuelle politische Themen in Geschichten verarbeiten. Digitale Spiele und traditionelle Geschichtswissenschaft scheinen aber noch nicht so richtig miteinander zu harmonieren. So zumindest unser Eindruck.
Und darüber haben wir mit Nico Nolden gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg und forscht dort zu Public History. Und als erstes haben wir ihn gefragt, womit man sich denn bei Public History eigentlich beschäftigt.
Die Geschichtswissenschaft ist traditionell eine Textwissenschaft, eine Buchwissenschaft. Und auch so gerne Wissenschaftler und Geschichtswissenschaftler urteilen über Filme, über Radiosendungen, über Bücher. Ihnen fehlt einfach gegenwärtig noch das Know-how, um adäquat Videospiele rezensieren zu können und zu verstehen. Und insofern versuchen wir da eine erste Grundlage zu schaffen, damit die Geschichtswissenschaft damit adäquat umgehen kann. Wir sind noch im Analysemodus, wenn Sie so wollen.
Wenn wir es mal ganz spezifisch anschauen, was können Spiele, also ganz speziell Spiele zum geschichtswissenschaftlichen Gesamtbild beisteuern? Vielleicht können Sie es auch beispielhaft deutlich machen.
Also Videospiele haben die ganz große Fähigkeit, dass sie Möglichkeitenräume sind. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden darüber, was in Videospielen passiert. Das kann in einem Videospiel mal ein bisschen eingeschränkter sein, aber im Grundsatz ist es so, es ist weniger entscheidend, was die Autorinnen und Autoren, die Entwickler und Entwickler denken. Es ist viel entscheidender, was bringt ein Spieler oder eine Spielerin mit an Vorwissen, an Vorlieben, wie man spielt. Auch Spiele können ja sehr unterschiedlich gespielt werden. Und daraus generieren die Spielenden dann Geschichtsbilder. Und die sind geschichtskulturell relevant. Das haben Sie ja eben selbst gesagt. Nur werden sie halt relativ wenig verstanden. Ein gutes Beispiel ist aktuell halt Far Cry 5. Ein Open-World-Action-Abenteuer, wie das so bezeichnet wird. In dem es ganz stark um Trumps Amerika geht, religiöse Sekten, Extremismus, Waffengebrauch. Und insofern ist Geschichte in Videospielen nicht nur Mittelalter oder frühe Neuzeit, sondern auch das, was wir von unserer Jetztzeit abbilden in Videospielen.
Wenn wir gerade bei Far Cry 5 sind, finden Sie, dass da die historische Wahrheit, wenn man das mal so sagen möchte, besonders gut beleuchtet wird?
Die historische Wahrheit war und ist, und das kann man hier mal eindeutig festhalten, immer interpretationsabhängig. Und von der Seite der Macher her ist es halt so, dass die einen Raum schaffen, in dem man Montana, ein nachgebautes Montana in den USA, erkunden kann, das natürlich nicht exakt der Gegenwart entspricht, aber das einen gewissen Wert auf bestimmte Aspekte legt, wie zum Beispiel religiösen Extremismus. Und das machen die ja sehr intelligent, weil es heutzutage immer um muslimische Extremisten geht, aber dort mal das Augenmerk auf christliche Extremisten gelenkt wird. Das heißt, dort versuchen sie halt Zeitgeschichte einzufassen und setzen das natürlich in gewisser Form um. Das heißt, es ist nicht ein Abbild der realen Welt, sondern es ist eine Interpretation davon. Und ich finde, das machen sie schon sehr intelligent, schon in den Vorgängerteilen im Übrigen auch.
Trotzdem fragt man sich ja, wie historisch präzise solche Spiele sein müssen, ob es da auch eine bestimmte Verantwortung gibt seitens der Spieleentwickler oder kann man einfach sagen, ist ja alles nur ein Unterhaltungsprodukt?
Weder das eine noch das andere. Entwickler haben letztendlich tatsächlich ein Wirtschaftsprodukt vor Augen und wollen ein Spiel machen nach ihren Vorstellungen. Das will ihnen auch keiner wegnehmen. Was man ihnen aber schon dann vorhalten muss, ist, wenn sie selbst sagen, sie wollen historisch authentische Spiele produzieren. Im Frühjahr ist das gerade passiert mit einem Mittelalterspiel, das heißt Kingdom Come Deliverance. Dort wurde halt geworben damit, besonders authentisches Mittelalter zu produzieren. Und wie viele Kollegen mittlerweile auch nachgewiesen haben, ist das nicht sehr weit her. Und die Entwickler scheuen sich halt aber auch so ein bisschen einer konstruktiven Diskussion darüber. Geschichtswissenschaft hat für mich mehr die Aufgabe, zu veröffentlichen, wie ein gewisser Umgang mit Videospielen grundsätzlich aussieht, damit Menschen daraus ableiten können, ja, okay, das ist jetzt halt nicht das reale Mittelalter, aber ich spiele trotzdem gerne dieses Spiel. Das soll denen ja weiterhin erlaubt bleiben. Wir sind ja nicht die Geschichtspolizei.
Wenn Sie jetzt ein Computerspiel kreieren würden, welchen Anspruch hätten Sie konkret an so ein Spiel?
Dass es die Eigenschaften des Mediums wertschätzt. Also diese Möglichkeitenräume zu schaffen, Systeme und Modelle zu entwickeln, dass man Spielenden die Möglichkeit schafft, verschiedene Herangehensweisen und Perspektiven einzusetzen und zu wählen, das wäre mir sehr wichtig. Also toll sind zum Beispiel Spiele, die in dem Saftladen-Kollektiv in Berlin entstehen. Das sind sehr kleine Entwickler, aber die haben dort zum Beispiel ein Spiel, das sich mit dem nationalsozialistischen Widerstand beschäftigt. Eines beschäftigt sich mit Entdeckerreisen im 19. Jahrhundert und den kolonialen Auswirkungen davon. Da entstehen in kleinem Rahmen sehr tolle Spiele mit Spitzenmechaniken. Da könnten sich die großen Blockbuster eine Scheibe von abschneiden. Die beeindrucken dann tatsächlich eher mit Bombast, mit Michael Bay-artigen Explosionen und riesigen Arealen. Aber oft sind es eher die kleinen Spiele, die die Eigenschaften des Mediums wertschätzen und aktiv nutzen, weil sie halt auch gar nicht die Kapazitäten haben, mit Explosionen und Bombast drüber wegzutäuschen über ihre Inhalte.
Vom Fernsehen wird ja oft gesagt, die Dummen werden dadurch noch dümmer und die Schlauen werden schlauer. Gilt das eigentlich auch gerade so in Bezug auf Geschichte, die mit Computerspielen vermittelt wird, für Computerspiele?
Es ist sicherlich so, dass gerade in Videospielen, wo wenig Lenkung durch die Entwickler stattfindet, also wo es viel Freiraum gibt, sich selbst zu entfalten, das gewonnene Geschichtsbild davon abhängt, was man selbst mitbringt. Vorkenntnisse oder politische Einstellungen oder auch eine Vorliebe. Jemand, der einen Shooter eher schleichend spielt, hat ein anderes Erlebnis vom Zweiten Weltkrieg beispielsweise, als jemand, der brachial mit akrobatischen Einlagen hindurch springt. Das verändert nun mal ganz stark in diesem Medium den historischen Eindruck. Und deswegen ist es halt schwer zu sagen.
Wenn man nochmal so nach vorne guckt, werden Computerspiele für die Geschichtsvermittlung, werden die in Zukunft eine größere Rolle spielen, als sie es bisher tun?
Sie sollten auf jeden Fall einen größeren Platz in Schulen bekommen. Wir arbeiten an der Uni Hamburg gegenwärtig selber an einem Projektantrag, wo es endlich Handreichung für den Unterricht an Schulen geben soll. Denn dort ist ja die technische Möglichkeit gar nicht da, beispielsweise Konsolenspiele im Unterricht zu spielen. Und die Geschichtswissenschaft muss in der Analyse halt sehr viel tun. Wir haben in vielen medialen Bereichen, denken Sie an Film, denken Sie an Ton, Zeitschriften, ist die Geschichtswissenschaft eine sehr behäbige Wissenschaft und kümmert sich wenig darum, wie ein Medium funktioniert, wie dessen Eigenschaften sind. Und im Umkehrschluss könnte man auch sagen, die Geschichtswissenschaft hinterfragt überhaupt nicht, warum sie immer noch publiziert und Texte produziert, eigentlich wie im 19. Jahrhundert. Also könnte man dort vielleicht auch von anderen Medien etwas lernen. Ich glaube, dass Videospiele einen großen Beitrag dazu leisten können, ja.
Mehr Computerspiele in der Geschichtsvermittlung fordert Nico Nolden, seines Zeichens auch selbst Geschichtswissenschaftler, der an der Universität Hamburg zu Public History forscht. Wir danken für das Gespräch.
Netzmusik jetzt von Emi Randa. Sie stammt aus Toronto in Kanada, aber ihre afrikanischen Wurzeln sind ebenfalls in ihrer Musik hörbar. Emi Randa mischt Dance und Ganache Beats mit ihrer tiefen, angenehmen Rap-Stimme. Im Netz präsentiert sich die Musikerin als coole, starke, selbstbewusste Frau und so klingt auch ihre neueste Single Stroll.
I don't need y'all, I don't need who. When God opened them doors, I just strode through. One y'all be a one y'all be a oh. When God opened them doors, I just strode through. One y'all be a one y'all be a oh. When God opened them doors, I just strode through. Set me a nah. In the soil like some espionage, I assess and explore, I spy with my little eye, $1 billion brand, thick thighs and the water ties, chilling by the sand like a ceiling fan, spin my stuff, I'm blowing up so official, signing my initials on the dotted dash line, not driven by their dreams so they wanna crash mine, counting on my blessings is my favorite pastime. I just
surface while I scrape the sky. All this cash in my purse, make a purchase just to lighten the load. Swipe and reload that card, I'm not living my life an inch below that bar. Got your top 10 looking sus, no blocking none of us. Pockets about to bust from the booty and the bucks God gave. Yours truly blowing up, stargaze. I never trust a man, them say, I just plan them pray.
Weil das so ein schöner Song ist, muss ich doch noch was richtig stellen. Ich habe ein X unterschlagen. Das war der Titel Stroll von Ex Miranda. So heißt sie ganz genau.
Breitband Podcast Kritik.
Vor über einem Jahr hat Barack Obama das Weiße Haus verlassen und sein Slogan Yes, we can klingt irgendwie nur noch wie ein Motto aus einer völlig anderen Zeit. Da kann man schon mal nostalgisch werden, wenn man sich an die Aufbruchsstimmung erinnert, die Obama zumindest am Anfang seiner Präsidentschaft verbreitet hat.
Teil dieser Aufbruchsstimmung war auch die Geschichte Obamas, der es vom afroamerikanischen Sozialarbeiter aus Chicago zum Präsidenten geschafft hat, was ein bisschen auch nach dem amerikanischen Traum klingt. Wie es dazu kam, das erzählt Making Obama, eine Podcast-Kritik von Heiko Bär.
1985 sitzt ein 24-jähriger Mann namens Barack Obama im Auto und fährt nach Chicago. Er ist idealistisch, er bezieht sich gerne auf die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre.
So, believe it or not, Barack Obama could not get a job as a community organizer. And mine was the first offer that he got.
Dort beginnt er einen Job als Community Organizer, ein Sozialarbeiter. Für schlappe $12,000 im Jahr plus $2,000 für ein Auto, das er allerdings noch dazu verhandeln muss. Dies ist der steinige Weg des Barack Obama an die Spitze des Staates und die Geschichte des sechsteiligen Podcasts Making Obama. Es geht also explizit nicht um seine amerikanische Präsidentschaft. Es geht darum, wie jemand zu dem wurde, der er ist. Im vergangenen Jahr produzierten die gleichen Macherinnen den Podcast Making Opera über die Medientycoonin Oprah Winfrey. Eine faszinierende Aufstiegsgeschichte mit glitzernden Showbiz-Anekdoten. Im Vergleich dazu ist Making Obama deutlich trockener. Ein Ritt durch die politische Landschaft Amerikas mit einem klassischen Motiv.
Come on, really? Barack Obama? Against all that money and against all that name ID, you don't have a chance.
Das ist natürlich ein bekannter Trick beim Geschichtenerzählen. Die Heldenreise. Der Kampf gegen alle Widerstände, die Rückschläge. Bis zum Jahr 2004 bei der National Convention der Demokraten. Der Triumph eines gebrochenen Helden.
He finished the first take and he got to Yes, we can. And he said, yes, we can. He said, is that too corny?
Hello, Chicago! Es kommen viele Menschen zu Wort, die ihn damals gekannt haben, die seinen Aufstieg begleitet haben. Ein Pastor, eine frühere Förderin, die ihn ihren mächtigen Freunden gegenüber immer scherzhaft als zukünftigen Präsidenten vorstellte. Viele erinnern sich, Barack habe keinen großen Eindruck hinterlassen. Aber das schält sich heraus, er ist zielstrebig, lernbegierig und weiß sich im richtigen Moment zurückzuhalten. Und er hat die richtigen Berater, die Konkurrenz erkennen und ausschalten, wenn es um den Aufbau der neuen Marke Obama geht. Zum Beispiel auf den politischen Bühnen.
We, and I say I and the rest of the message team, did not want Jesse and the family, you know.
When you say Jesse, you mean?
Jesse Jackson, who can jump on a stage from about 40 yards, best I can tell.
All das wird detailliert erzählt, auf lokaler Ebene in Chicago. Man gewinnt einen Eindruck, wie mühselig der Aufbau von Graswurzelbewegungen ist, wie langsam die Mühlen der Verwaltung mahlen, wie viele Gegner sich positionieren, wenn es um Macht geht. Und plötzlich, fast schon unerwartet, kommt Obama selbst zu Wort, ohne große Fanfarenankündigung.
Hello everybody.
Hello.
Hi Jennifer.
So nice to see you.
It's a pleasure. We sat down with former President Barack Obama to talk to him about his years in Chicago.
How's everybody doing?
Doing good. Well.
All right.
It was one of the first in-depth interviews he'd given since leaving the White House.
Der Tonfall, die Musik, der Sound des gesamten Podcasts ist nüchtern. Es wird eben nicht pathetisch und effektheischend erzählt. Es geht nicht um Obama-Nostalgie, die gerade auch in Abgrenzung zum aktuellen Präsidenten stark um sich greift. Obama selbst hat Memoiren veröffentlicht, wichtige amerikanische Journalisten Erinnerungsbücher. Beim verrentneten US-Talker David Letterman hat er eine Stunde auf der Couch gesessen, an seine Vision von Hoffnung und Veränderung, Change erinnert und Letterman damit zum Fanboy degradiert. All diese Fallstricke umgeht dieser Podcast geschickt. Statt auf überregional bekannte Gesprächspartner und die ganz großen Zusammenhänge zu setzen, konzentriert sich Making Obama auf die Bürger von nebenan und die lokale Historie, auf die Details und Besonderheiten von Chicago und zeigt so ganz nebenbei, wie ambitionierter Lokaljournalismus in Podcastform funktionieren kann.
Okay.
We're done. Are we done?
I think we're done.
Can you tell me to hit it, please?
Hit it!
Making Obama, die Podcast-Kritik von Heiko Bär.
Und alle Infos zur Sendung finden sich natürlich auch im Netz. breitband.deutschlandfunkkultur.de. Alles zur Musik, alle Interviews zum Nachhören.
Nach dieser Sendung die Nachrichten und im Anschluss die Theatersendung Rang 1.
Und wir verabschieden uns jetzt mit sanften elektronischen Klängen von Saphiros, einem jungen, ziemlich fleißigen Produzenten aus Washington. Seine Musik beschreibt er mit einem Zitat von Victor Hugo.
Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist, so das Zitat. Mit seinem Chill-Pop-Song Sorrow werden Sie wahrscheinlich verstehen, was er meint. Tschüss sagen
Vera Linz
und Martin Böttcher.
Tschüss.